Hallo, willkommen zum Podcast East Reads West. Wir wollen westlichere Literatur für östliche Therapeuten vorstellen. Das ist ein Podcast des ABZ Mitte, das Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin in Offenbach mit Anne Hardy und Nils von Belo. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Anne, es freut mich, dass wir hier zusammensitzen.
Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt.
Das ist gut, das ist gut. Ja, wir hatten schon einen Podcast vorher miteinander gemacht, da hast du mich interviewt. Und meine Idee war es dann, westliche Beratungs- und Allgemeinliteratur unter östliche Augen zu betrachten, beziehungsweise zu schauen, inwieweit östliche Therapeuten, also Therapeuten, die TCM machen und also chinesische Medizin, in welchem Sinne auch immer, ob mit Akupunktur oder Kräutern oder Tuina oder Qigong oder was auch immer, wie sie sich bereichern lassen könnten von westlicher Literatur. Wir fokussieren schon auf die Beratungsliteratur, aber ich glaube, im Laufe unserer Podcasts werden wir sicher auch auf Allgemeinliteratur kommen. Und unsere erste Frage, die wir uns dabei gestellt haben, warum muss man überhaupt westliche Literatur lesen als östlicher TCM-Therapeut? Wie siehst du das, Anne?
Also ich habe ja einen Schwerpunkt in Frauenheilkunde und Kinderwunschberatung. Und ich stelle da immer wieder fest, dass die Patientinnen oder auch ihre Partner, obwohl die Männer nicht gern reden, auch nicht so viel reden, aber also die Frauen schon. Und da gibt es immer irgendein Päckchen, was sie mit sich tragen, wo ich denke, das sind jetzt psychische Ursachen für körperliche Symptome, also das klassische Gebiet der Psychosomatik. Und da gibt uns die chinesische Medizin ja einiges an die Hand. Aber für mich ist es oft so, dass ich darüber hinaus Informationen suche und auch dann erfahrene Kollegen interviewe oder Bücher lese.
Sag uns doch mal ganz kurz, was machst du in deiner Praxis? Also was sind deine therapeutischen Mittel, die du einsetzt?
Ich setze also von der chinesischen Medizin Akupunktur und chinesische Arzneimitteltherapie ein.
Das heißt, du verschreibst Kräuter?
Ich verschreibe Kräuter.
Okay. Würdest du denn sagen, dass die östliche Literatur, die zur Verfügung steht, also einmal natürlich müssen wir mal unterscheiden zwischen der klassischen östlichen Literatur, also zum Beispiel wie das Su Wen oder das ist der Klassiker des Gelben Kaisers, der mit zu der Bibel, kann man eigentlich sagen, der chinesischen Medizin gehört. Auch jetzt alltägliche, also Literatur aus unserer Zeit. Gibt es da viel Literatur? Wie würdest du das beschreiben?
Meinst du jetzt aus der chinesischen Ecke?
Aus der chinesischen Ecke.
Nee.
Okay. Also es gibt einfach auch nicht so wahnsinnig viel, muss man noch dazu sagen. Obwohl es sehr viel Literatur inzwischen über chinesische Medizin gibt. Also als ich angefangen habe, chinesische Medizin zu machen vor 30 Jahren, da gab es genau 3 Bücher im Westen. Also 2 auf Englisch, 1 auf Deutsch. Der große Autor Giovanni Machocha hatte gerade seine Foundations rausgebracht. Das war ganz frisch. Das war 1989. Und ansonsten gab es eigentlich fast keine Literatur, außer man sprach Chinesisch und konnte Chinesisch lesen, also die Urliteratur. Das hat sich ja in der heutigen Zeit wahnsinnig verändert. Wenn man heute auf den TCM-Kongress Rothenburg geht, das ist der große Kongress der AGTCM in Rothenburg, einmal im Jahr mit ungefähr 1300 Teilnehmern. Wenn man da auf die Bücherstände geht, die haben Billis voll mit Büchern inzwischen. Also das hat sich extrem gewandelt. Also es gibt relativ viel Literatur, aber im Bereich der Frauenheilkunde zum Beispiel relativ wenig, oder? Sehe ich das falsch?
Es gibt im Bereich Kinderwunsch viele Ratgeber, die sich auch an Patienten oder Paare wenden. Da wird aber eigentlich nur die chinesische Medizin rauf und runter erklärt. Ne? Was ist Qi, was ist Blut, Yin und Yang im weiblichen Zyklus. Es gibt genauso auch, also wichtiges Gebiet, die Endometriose. Da gibt es auch so einen kleinen Patientenratgeber von der Nora Giese. Aber es gibt nicht so viel, was jetzt den psychischen Hintergrund erklärt. Da hat die Annemarie Schweizer-Arau in dem Gebiet schon einiges gemacht. Aber die verwendet zum Beispiel dann chinesische Medizin im Zusammenhang mit Hypnotherapie nach Damasio. Und ich denke, da soll es auch hingehen. Ja, wir sollten integrativer arbeiten.
Aber letztendlich sind diese Bücher oft der Versuch einer kulturellen Transfer leisten. Das heißt, es ist für uns Westler unheimlich wichtig, wenn wir chinesische Medizin machen, überhaupt erstmal in dieses Fachgebiet einzusteigen, in diese Denke einzusteigen. Es ist ein Paradigmenwechsel. Und die Literatur, die es bei uns im Westen gibt, auch die Populärliteratur, ist letztendlich ganz stark damit beschäftigt, immer eine kulturelle Transferleistung zu machen und zu erklären, wie lässt sich das chinesische System auf das unsere Denken anwendet. Da drin versteckt sich schon mein erster kritischer Blick. Es ist eben eine Medizin auf einer fremden Kultur. Und, so sehr ich die chinesische Medizin liebe, ist diese fremde Kultur eben nicht die unsere und sie ist nicht nur aus einer anderen Kultur, sondern sie ist auch noch aus einer anderen Zeit. Und diese beiden Faktoren begrenzen meiner Meinung nach auch die Transfermöglichkeiten bis zum gewissen Grad. In meinen Augen sind psychologische Entwicklungen und ich bin ja in meiner Praxis neben der Akupunktur auch sehr im Bereich Coaching und Supervision unterwegs. Psychologische Entwicklung, psychologische Fragen, Fragen der Krise, ganz stark auch immer mit der Kultur, in der man wandelt, verwandt, schon allein, weil wir unsere Sprache so benutzen und auch unsere Gefühle ja mit Sprache ausdrücken müssen. Und von daher glaube ich einfach, dass die chinesische Betrachtungsweise und die chinesische Medizin hier auch einen Grenzbereich betritt, wo es ihr oft nicht gelingt, die Sprache unserer Welt zu sprechen und damit auch klar Fragen zwar beantworten, aber oft auch nicht wirklich alle Aspekte eines Geschehens und vor allem alle psychologischen Aspekte eines Geschehens wirklich gut betrachten und auch so darstellen können, dass es wirklich auch zwischen dem Patienten und mir zu einem Gespräch da. Von daher denke ich, diese kulturelle Entfernung, auch diese zeitliche Entfernung, macht es äußerst schwierig. Ich glaube einfach, für uns als Therapeuten ist es unheimlich wichtig, über unseren Tellerrand hinaus zu gucken. Und gerade wir chinesischen Therapeuten, die uns so in eine fremde Kultur eingefuchst haben und uns ja auch so damit identifizieren, ja, und dieses Denken ja auch verinnerlicht haben, ist es unglaublich wichtig, sich klarzumachen, ja, die westliche Kultur ist ein Paradigma, ist eine Box, aber die östliche Kultur ist es eben auch. Und das ist so der für mich einer der wichtigsten Argumente, warum es sinnvoll sein könnte, sich auch mit westlicher Literatur zu beschäftigen. Okay, also mir sind noch ein paar Sachen, du merkst, ich habe schon ein paar Sachen mir dazu ausgeschrieben. Also eine Sache muss man natürlich sagen, wir müssen immer unterscheiden in der chinesischen Medizin zwischen der Literatur, der alten Literatur, also wirklich Bücher wie der Klassiker des Gelben Kaisers oder des Neijing, des Nanjing, das sind alte klassische Bücher, die Grundlage für die heutige chinesische Medizin sind. Die sind zum Teil, haben ihre Wurzeln bis zu 2000 Jahre alt. Das ist nicht eine konzentrierte und gleichbleibende Weiterschreibung. Also da gibt es durchaus Umbrüche. Also wir wissen über das zum Beispiel den Klassiker des Gelben Kaisers. Das, was wir heute als Kerntext, als Urtext betrachten, sind Texte, die aus China, aus Japan wieder reimportiert wurden im 12. 13. Jahrhundert. Und das heißt, da gibt es keinen wahren Weg, wie diese Texte transferiert wurden in die heutige Zeit. Und 1000 Jahre sind eine verdammt lange Zeit und ich glaube, keiner vor 1000 Jahren, auch die Chinesen nicht, die ja sehr weitreichend denken konnten, konnten sich vorstellen, was für Fragen heute entstehen. Trotzdem kann man immer auch sagen, die chinesische Medizin und die Philosophie dahinter ist sehr anpassungsfähig und hat es immer wieder geschafft, andere Aspekte mit zu integrieren. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es zu gucken, wie können wir das, was wir heute wissen, auch mit der chinesischen Medizin, die so alt ist, verbinden.
Wobei, ich muss sagen, was ich sehr mag an diesem Kern, der es durch alle diese Tausende von Jahren geschafft hat, ist, dass die Chinesen damals viel aufmerksamer die Natur betrachtet haben.
Absolut.
Also viel stärker noch auch von der Natur abhängig waren. Und dass wir dieses Wissen heute ja nicht mehr so haben. Und deswegen ist es ganz gut, da immer wieder sich zurückbesinnen zu können.
Ja, ich denke auch, dass das, dass diese Form auch der Empirik letztendlich, ja, dieses Beobachten können, Aufschreiben, Mitteilen, Teilen, darüber diskutieren, unglaublich gut ist. Es geht mir auch nicht darum, hier die chinesische Medizin in Frage zu stellen. Es geht mir eher darum, hier wieder weitere Türen zu öffnen und den Ausblick zu erweitern. Und ich glaube, das ist auch sehr chinesisch in einer bestimmten Form. Auch zu sagen, okay, es gibt neue Ideen, es gibt neue Fantasien, lasst uns gucken, wie wir das integrieren können. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, und der ist inhaltlich für mich innerhalb der chinesischen Medizin. Und das hat was mit den Grundphilosophien, die sich hier darstellen. Die chinesische Medizin basiert ja letztendlich auf zwei grundlegenden philosophischen Ideen. Das ist einmal der Konfuzianismus und auf der anderen Seite der Taoismus. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber gerade der Konfuzianismus, der ja auch Ausdruck der damaligen Zeit und des damaligen Denkens ist, besteht sehr stark darauf, dass jeder seinen Platz haben muss. Er besteht sehr darauf, dass Gesundheit dann entsteht, wenn jeder seine Aufgaben erfüllt und die Aufgaben auch richtig erfüllt. Und wenn das passiert, dann kann Gesundheit entstehen. Und dann entsteht Balance im Körper. Das ist auch bis zum gewissen Grad richtig, aber spiegelt natürlich ein sehr hierarchisches, ja, ich würde sogar noch mal weitergehen, ein sehr patriarchisches Weltbild wieder. Das heißt, da ist einmal sehr klar, dass es eine hierarchische Pyramide gibt und auf der anderen Seite, dass ein Mann auf dieser hierarchischen Pyramide ganz oben sitzt. Und beide Aspekte sind, finde ich, einmal politisch, aber auch inhaltlich nicht wirklich passend für den heutigen therapeutischen Prozess. Ich finde grundsätzlich, in einem therapeutischen Prozess sollte es nie hierarchisch sein. Das ist auch eines meiner größten Kritikpunkte der heutigen chinesischen Literatur, ist letztendlich, dass es immer von oben nach unten gibt. Also es ist immer, die Engländer sagen top-down, also es ist immer so, der weise Therapeut oder die weise Therapeutin sagt dem Patienten, wie er zu leben hat. Das ist meiner Meinung nach für einen heutigen und auch für meinen persönlichen psychotherapeutischen oder Coaching-Stil einfach nicht mehr angesagt. Meine Einstellung ist schon so, und wir haben das bei meinem Podcast bei dir ja auch schon mal vertieft, meine Einstellung ist schon so, dass ich davon ausgehe, dass ich genauso wenig weiß wie der Patient oder die Patientin und ich letztendlich vielleicht einen Handwerkskoffer dabei habe, der bestimmte Dinge sehen kann, der bestimmte Einstellungen sehen kann, der vielleicht auch einen Kompass bedienen kann, das hilft manchmal auch, aber letztendlich müssen die Lösungen durch die Patienten selber kommen und nur mit ihnen gemeinsam erarbeitet werden können. Ich halte eine partnerschaftliche Einstellung zwischen Patient und Therapeut für essentiell. Und das gilt, das ist nicht nur im Coaching-Stil, sondern es ist letztendlich im Medizinbereich grundsätzlich meine Einstellung. Wir wissen es nicht besser. Wir haben bestimmte Vorstellungen, aber wir müssen es ja auch nicht umsetzen. Und von daher ist diese sehr patriarchalische, hierarchische Form auch der Beziehung zwischen Therapeutin und Therapeut und seinen Patienten in meinen Augen heute so nicht mehr durchsetzbar. Und von daher ist es schwierig in der heutigen, auch in der Literatur, und da echot das immer wieder aus den alten Büchern wieder, dass in der chinesischen, also östlichen Literatur, sprich in der Fachliteratur zu unserem Fach, finde ich immer wieder Echos dazu. Und das sehe ich schon auch sehr kritisch. Also denke ich mir, das ist nicht meins. Und von daher, die Literatur, die wir angucken werden, werden wir uns bestimmt auch andere Dinge dazu anschauen. Ja.
Du hast jetzt nur über Konfuzius gesprochen. Was ist mit dem daoistischen Ansatz?
Der daoistische Ansatz hat, trotzdem er sehr viel, ich sag mal, schwimmender ist.
Der Weg des Wassers?
Genau, der Weg des Wassers. Und sehr viel mehr auf die inneren Prozesse eines Menschen eingeht und auch auf seine innere Balance und ja auch sich ganz stark mit dem Thema Wu Wei, also tun ohne Anstrengung, erledigen ohne, dass man sich ermüdet und das, ohne, dass man was will, beschäftigt sich sehr stark mit diesem Thema und beschäftigt sich letztendlich mit einer grundlegenden Philosophie, mit der Hauptidee, wo entdecken wir Potenziale in Menschen. Der Taoismus ist eher hat eher so eine entspannte Haltung, also kommt auch eher rüber mit einer entspannten Haltung zum Leben ganz generell, würde ich sagen, oder?
Was mir noch einfällt, ich komme ja aus der Shaolin-Tradition, vom südlichen Shaolin-Kung-Fu. Mhm,
okay.
Und da gibt es eine lange Ahnenreihe von Meistern, die immer ihr Wissen dem Lieblingsschüler anvertrauen. Und da gibt es eben auch einen, der als Wanderarzt umhergezogen ist von Dorf zu Dorf und sein Erfahrungswissen eben weitergegeben hat an den Schüler. Und der wurde dann irgendwann auch von einem Kung-Fu-Meister rekrutiert. Aber das ist auch schon klar, dass die Kung-Fu-Meister Wissen haben müssen, um zum Beispiel Verletzungen, die beim Training entstehen, behandeln zu können. Also Traumatologie ist deren Fachgebiet, aber eben auch Kräuterrezepturen, die von Meister sowieso. Und das erlebt man ja auch in Rothenburg, ja, dass dann einer sagt, ich bin der Letzte aus dieser Tradition und mein Meister hat mir gesagt, ich dürfe das jetzt allgemein machen, dieses Wissen.
Genau. Ja, das ist ja letztendlich diese Weitergabe über Lehrer und Schüler ist ein ganz zentrales Element der Weitergabe. Und ich würde auch diese Art der Weitergabe nicht in Frage stellen. Ich glaube, Heilkunst ist eben eine Kunst und Kunst hat eben auch was mit Weitergabe, es hat was damit zu tun, gefördert zu werden, es hat was damit zu tun, gefordert zu werden und das geht mit einem Meister-Schüler-Verhältnis schon. Aber ich glaube, wir als Meister in Anführungsstrichen, wir als Lehrer sollten uns in der heutigen Zeit, glaube ich, schon damit auseinandersetzen, dass wir letztendlich nur die Tore öffnen bei unseren Schülern. Also ich glaube grundsätzlich, und das erleben wir ja auch bei uns im Ausbildungszentrum, es gibt immer ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und das ist auch, das tradiert sich auch. Ich habe das mit meinen Lehrern, die mich unterrichtet haben, und ich weiß, dass meine Schüler das mit mir haben. Das ist eine bestimmte Art von Beziehung, die bleibt ein Leben lang. Aber trotzdem glaube ich, dass man sich auf Augenhöhe treffen muss. Aber da muss man natürlich auch sagen, das waren andere Zeiten. Also
eben, wenn jetzt einer auf dem Kongress sagt, ich bin der letzte Schüler dieses Meisters und ich darf das jetzt allgemein geben, da sieht man ja auch eine gewisse Demokratisierung in dem Prozess. Aber jetzt nochmal zu den westlichen Büchern zurück. Also du hast eben von einem Werkzeugkoffer gesprochen. Die bereichern jetzt deinen Werkzeugkoffer, ja?
Sie bereichern meinen Werkzeugkoffer. Sie geben mir Einblicke in psychodynamische Prozesse und auch Anregungen in psychodynamische Prozesse, die ich zwar vielleicht instinktiv aus der chinesischen Medizin so benennen könnte, aber die mir nicht so bewusst waren. Und ich finde ja sowieso, Lesen bildet. Also grundsätzlich denke ich, seinen Koffer zu erweitern, halte ich für essentiell. Ich glaube, einer der großen Vorteile auch ist, ich kann sie meinen Patienten empfehlen. Ich empfehle immer nur Dinge, die ich selber gelesen habe, also wo ich mich selber bereichert habe.
Okay.
Gut. Ein Aspekt auch nochmal mit der Auseinandersetzung mit der Alten, mit den Klassikern in der chinesischen Medizin. Ich finde, also zum Beispiel der Klassiker des Gelben Kaisers ist von Paul Unschuld jetzt, glaube ich, zum 6. Mal oder zum 7. Mal innerhalb der letzten 30 Jahre übersetzt worden. Das heißt, er hat immer wieder Neuübersetzungen gemacht. Das ist im Grunde fast wie eine Bibelexegese inzwischen. Ja? Da wird jede Zeile linksrum, rechtsrum aufgelöst. Und wenn man sich zum Beispiel mit den Büchern von Father La und Elisabeth Rochard de Lavallée beschäftigt, die in den 80er und 90er Jahren wirklich tolle exegetische Bücher über das Souven geschrieben haben und Seminare abgehalten wurden, die im Monkey Press veröffentlicht wurden, dann ist das sehr beeindruckend. Aber wie immer, Exegese hat eben auch was mit dem Jetzt zu tun. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir suchen da etwas in der chinesischen Literatur, was da vielleicht gar nicht drinsteckt, ja? Und versuchen das da zu verwirklichen. Und das finde ich manchmal ein bisschen mühsam. Ich habe mal ein Buch über das Mittelalter gelesen von der Barbara Tuckman. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Und
der leere Spiegel.
Der leere Spiegel, danke. Und da wird einem schon klar, wie fremd uns schon die eigene Historie ist, ja. Also ich habe neulich Christopher Clark, die Schlafwandler und über Preußen, das ist ja nun gerade mal, ich meine, das sind 100 Jahre maximal. Ich habe meinen Großvater noch erlebt, der hat zu der damaligen Zeit gelebt. Und unsere Vorstellungskraft, wie Geschichte gelebt wurde damals, ist ja im Grunde geprägt von unseren Vorstellungen, ja, da gab es diese Schlacht und da gab es dieses Ends und diese Krönungsgeschichte im Versailles und fertig. Ja, das ist unsere historische Vorstellung. wir sind so weit entfernt davon, das wirklich zu verstehen. Und wenn wir uns dann mit Mittelalter beschäftigen, da denke ich mir immer, mein Gott, das ist so weit weg. Ja? Und wie muss es dann erst, wenn es in der fremden Kultur ist? Also ich finde diesen Transfer extrem schwierig.
Also gut, stürzen wir uns in die westliche Literatur.